Schönen guten Morgen, Sascha.
Ja, guten Morgen, Robert.
Du betreibst die Konnewitzer Kultkneipe Frau Krause.
Danke,
und,
danke.
Machst
viel Lob.
Das ist im Übrigen keine Werbung, die ja im freien Radio tunlichst vermieden werden sollte. Mhm. Ja, und
vielleicht. Also im Hauptberuf bin ich ja auch Radiomoderator und mache eigentlich eine Sendung. Stammt ich von Herrn Krause, seiner Frau, und das andere ist mehr ein Hobby von mir.
Okay. Um kurz einen Gesprächseinstieg zu finden, was hast du denn eigentlich ja so vor rund 20 Jahren, also noch zu DDR-Zeiten, getan? Wie alt warst du und was hast du gemacht zu der Zeit?
Was habe ich gemacht? Also eigentlich vieles gemacht. Ich sag mal, gegen Ende der Wende, also nee, Quatsch, bevor das eigentlich losging, war ich noch Schüler. Und zwar habe ich von 1987 bis 1989 die erweiterte Oberschule Karl Marx in Altenburg besucht. Habe also Abitur gemacht quasi. Auch das hat eine schöne Vorgeschichte, aber da kommen wir vielleicht später noch dazu, wenn es dann mal direkt um die DDR vielleicht geht. Ja, und während der Wendezeit, also ich habe dann im September 89, 1. September habe ich angefangen zu arbeiten bei der Post damals. Graue Post, also Telefone, das was 12 Jahre dauerte im Schnitt.
Die Ausbildung oder was? Oder?
Nein, ehe man den Anschluss bekam.
Ach so, alles klar, okay,
die Ausbildung war, also so, ich bin quasi direkt in den Beruf eingestiegen, das hing auch ein bisschen mit meinem Abitur und dem, was da vorher gelaufen ist, zusammen. Und habe dann nebenbei im Wendejahr quasi von 89 bis 90 noch eine Ausbildung gemacht, bin ich jede Woche mittwochs nach Leipzig gefahren und bin Fernmeldebaumonteur geworden.
Okay, und ja. Hattest du auch vor, in dem Beruf auch zu arbeiten, oder hast du einfach nur, wusstest jetzt nicht Besseres?
Ich war, wie gesagt, ich war 19 Jahre alt und was hat man da erstmal vor? Also war nicht, meine Pläne beruflicherseits waren noch nicht größer, sag ich mal. Also ich habe auch noch einige Jahre in dem Beruf gearbeitet.
Und heute bist du Mensch des Vertrauens geworden, jemand.
Also heute habe ich mit Telefonen nicht mehr viel zu tun. Ich habe erst vor einer Woche mein erstes Handy gekauft.
Okay, ja.
Und ich bin eigentlich froh, dass es vorbei ist mit Telefone verlegen. Das war eigentlich ein Scheißjob.
Aber heute bist du trotzdem in einem sehr kommunikativen Beruf, denn du bist
jetzt mittlerweile aber auch dazugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Nur das hat jetzt nicht wirklich was mit Wende zu tun, aber vielleicht zur Biografie passt das ja.
Insofern finde ich aber schon interessant, weil die Gaststätte Frau Krause, um das auch den Hallenser Hörerinnen irgendwie näher zu bringen, ist ja so eine Konnewitzer Kultkneipe und bezieht ja auch ihren Charme eben aus so einer bisschen aus so einem Retro-Charme. Und viele
das
sagen,
hast du aber schön gesagt.
Das ist so wirklich so eine richtig schöne Ostkneipe. was macht denn die Frau Krause zu einer Ostkneipe oder ist das für dich?
Also ich würde die nicht unbedingt als eine Ostkneipe bezeichnen. Also dagegen wehre ich mich. Das hört man ja schon an der Musik, die dort läuft, dass das mit Osten nicht wirklich was zu tun hat. Ich bin auch kein Nostalgiker, was das angeht. So. Also ich bin ehrlich gesagt froh, dass es vorbei ist, nach dem, was ich so zu DDR-Zeiten erlebt habe. Das hat nicht wirklich was mit Retro oder Ostschick zu tun, sondern mir geht es einfach darum, die Gastronomie aufs Wesentliche zu reduzieren, nämlich auf das, worauf es ankommt. Essen, trinken und zusammen sein.
Was ja ganz gut funktioniert. Also ihr braucht euch ja nicht zu beklagen.
Offensichtlich gibt es da einen großen Bedarf dran, sozusagen.
Du hast jetzt gerade schon angedeutet, du wünschst dir die Zeit nicht wirklich zurück.
Nee.
Wie waren denn deine Empfindungen damals so zu DDR-Zeiten, zu dem, was den Staat ausmacht? Oder welche Beziehung hattest denn du zu diesem Staat, zu diesem Konstrukt DDR oder zu seinen staatlichen Repräsentanten?
Naja, also die Beziehung, die ich damals hatte, ist mir erst in der Nachschau eigentlich wirklich bewusst geworden. Ich bin ja wirklich als DDR-Kind groß geworden mit Kindergarten und wirklich hier in der Reihe auf dem Töpfchen sitzen und Jungpionier und Thälmann-Pionier und FDJler und so weiter und habe diese ganze Indoktrination, ne, nennt man das, mitgemacht. Und im Nachhinein ist das eigentlich wirklich eine bleierne Zeit gewesen. So. Also gerade die letzten Jahre, die ich dann bewusst auch mich für die Gesellschaft interessiert habe, es war einfach ein furchtbarer Zustand, total verknöchert und wirklich bleiern, immer mit so einem großen Angstgefühl und trotzdem dem Bewusstsein, dass das, was in der DDR-Realität war, eigentlich überhaupt nicht Realität ist, so, sondern die Welt sieht ganz anders aus. Und dort wurde nur, also in der DDR wurde einfach was gelebt, was vollkommen ja, von gestern war.
Weil du sagst, Angstgefühle oder wie hat sich das geäußert und vor wem oder was hattest du Angst? Also davor, dass man nicht überall sagen konnte, was man denkt oder dass man immer aufgepasst hat, so hey, vielleicht hört jetzt gerade jemand zu, der vielleicht nicht zuhören sollte oder wie, was hat die Angst so ausgemacht?
Naja, die Angst war einfach die, also man hat halt ständig sozusagen, egal was man gemacht hat, wem man was gesagt hat, so, es waren immer Leute da, die auf dich Einfluss genommen haben, die versucht haben, deinen Lebensweg zu bestimmen, die versucht haben, dich in bestimmte Richtungen zu leiten, was das Lernen, was den Beruf, den späteren Beruf angeht, so, das waren ja die Sachen, die mich bis 89 betroffen haben. Und ich habe die Entwicklung meines großen Bruders mitgekriegt, der hat es auch nicht wirklich leicht gehabt zu DDR-Zeiten, sage ich mal. Aber dazu kommen wir vielleicht später noch so, dass wir die ganze Vorgeschichte dieser Wende vielleicht nochmal erklären können und so weiter. Also ich habe nie direkt mit staatlichen Organen zu tun gehabt. Ich musste immer 5 Mark Strafe bezahlen wegen Verstoß gegen das Landeskulturgesetz. Da habe ich irgendwo in der großen Stadt Altenburg, ich komme ja eigentlich vom Dorf, musste ich mich erleichtern und habe die Kirchenwand gewählt und dann stand der ABV hinter mir. Das war mein einziger Kontakt zu den Staatsorganen. Also ich habe nie direkt mit der Stasi zu tun gehabt oder mit der VP. Ich habe nie die Konfrontation gehabt sozusagen. Das ging dann erst zur Wendezeit los.
Aber ja, wir können auch gleich drüber reden. Inwiefern hat das dein großer Bruder scheinbar eher gehabt?
Das war so der erste Kontakt. Muss man vielleicht noch länger ausholen, Familiengeschichte und so weiter, ne? Also, naja, meine Eltern waren klassische DDR-Bürger, sozusagen, gearbeitet, Vater in der Partei, um beruflich vorwärts zu kommen, so, Mutti Kinderferienlager betreut und so, ne, Ferienlager, Robert Klingels,
kenn ich,
wenn er mal eine Fachkraft braucht. Und wir haben halt auf dem Dorf gewohnt, ne, und waren aber beide, also sowohl mein großer Bruder als auch ich, schulisch relativ gut, sodass halt die Perspektive war, die müssen wir auf der erweiterten Oberschule, weil die Dorfschule musste auch jedes Jahr 3 bis 4 Schüler dahin schicken und die mussten halt einen bestimmten Schnitt haben und so weiter und so fort. Und am besten ging das natürlich, wenn man zur Armee gehen wollte, da war alles klar, ne? Und mein großer Bruder hat sich immer für Chemie interessiert, der hat schon schön immer bei uns im Garten experimentiert und so weiter und wollte dann, um das perfekt zu machen, hat er sich dann entschlossen, Offizier zu werden bei der NVA, wollte erst Flieger werden, Augen nicht mitgemacht. Dann wollte er zur chemischen Abwehr gehen, weil Chemie war ja sein Leibfach. So. Der hat 4 Jahre vor mir Abitur gemacht, selbe Schule, an derselben Schule wie ich dann später. Und war auch Agitator in seiner Klasse und zum Halbjahr der 12. Klasse, also quasi ein halbes Jahr vor Schluss, hat er irgendeinen Transformationsprozess durchgemacht. Ich weiß nicht, was es ist, so. Also, obwohl ich nur in der Rückschau weiß, dass es bei ihm so alle 3-4 Jahre passiert. Ja, hat seine Bewerbung als Offizier zurückgezogen und wollte dann einfach Chemie studieren. Und das kam es natürlich zum Eklat, weil das macht man ja nicht, ne? Und da ist er halt zum Halbjahr der 12. Klasse von der Schule geschmissen worden. Und hat dann angefangen, schön auf dem Dorf in der LBG zu arbeiten, im Schweinestall, was natürlich schon erstmal der große Bruder als ewiges Vorbild, ne? Das prägt sich erstmal ein. Ich bin halt 4 Jahre später an dieselbe Schule gekommen und hatte in Mathe denselben Lehrer, den er als Klassenlehrer hatte zum Beispiel und so weiter. Die erste Frage, na, was macht denn Ihr großer Bruder? Und das muss man einfach im Hinterkopf haben, und so ging das dann noch 2 Jahre lang sozusagen.
War also allgegenwärtig, hat er dann noch studiert oder?
Nach der Wende ist er dann quasi rehabilitiert worden, durfte sein Abi nachmachen und hat dann auch nochmal angefangen zu studieren, hat Chemie studiert und hat dann nach einem 1,0 Vordiplom abgebrochen, weil er gesagt hat, ist nicht seins, macht jetzt mehr in Landwirtschaft.
Also die klassische Veränderung, die er dann immer
also Landwirtschaft ist mittlerweile auch nicht mehr so.
Also kann man schon sagen, dass du das meinst, dass also Menschen, die ja ganz gerne mal irgendwie einen Richtungswechsel begehen, was ihr persönliches Leben und Erleben und ihre persönlichen Vorlieben angeht, hatten es zu DDR-Zeiten nicht leicht. Also die jetzt gesagt haben, ja, heute mache ich das, morgen habe ich vielleicht eher Lust, was ganz anderes zu machen.
Ja, vor allen Dingen so Leute, die relativ auf sich selber gestellt waren. Wer jetzt in einer größeren Stadt wohnte und schon einen größeren Freundeskreis hatte, die denselben Anspruch hatten, da wurde das bestimmt aufgefangen, könnte ich mir vorstellen. Aber wenn du vom Dorf kommst und wirklich der Einzige bist, dann wirst du natürlich vollkommen gedisst. Ne? Der war wahnsinnig gut in der Schule und muss dann im Schweinestall arbeiten. Ne? Das sind natürlich Geschichten, so, wo man auch weiß, dass die DDR da einfach auch Potenzial verschenkt hat, viel kreatives Potenzial. Hauptsache die Richtung stimmt, ne?
Und
habt das ihr, meinte ich auch mit bleierner Zeit, ne?
Ja, ja,
die
ja.
haben einfach ihre Richtung gesehen und wer da nicht mitmarschiert ist, ne, der musste halt woanders hin marschieren. Bewährung in der Produktion.
Und inwiefern, oder hattet ihr irgendwie den Gedanken so, hey, so kann es nicht sein, so, oder so, es muss sich irgendwie was verändern, oder hast du das, was du gerade gesagt hast, jetzt eigentlich erst im Nachgang, also erst nach der Wende gemerkt, so, eigentlich war das eine Lebenswirklichkeit, die überhaupt nicht dem entspricht, wie ich eigentlich gerne sein möchte? Oder hattet ihr schon vor der Wende irgendwie den Gedanken, hey, hier muss sich irgendwas ändern?
Ja, natürlich, seit Gorbatschow an der Macht war und in Russland sich wirklich, oder in der Sowjetunion sich einiges geändert hat einfach, diese ganzen neuen Slogans, also jeder hat gewusst in der DDR, so kann es nicht weitergehen. Also alle, die nicht blind waren, haben das gesehen und haben sich eigentlich gefragt, wann denn nun endlich diese quasi Wende von oben in der DDR kam. Und da die nicht von oben kam, musste es halt von woanders herkommen. Dann das war, also es war unhaltbar, der Zustand einfach. Wirtschaftlich, sozial war es unhaltbar, und aber auch so rein menschlich, das war nicht, also schlecht auszuhalten.
Wann hat das, du hast jetzt gerade Gorbatschow ins Spiel gebracht, wann denkst du, dass so diese Veränderung, die dann eingetreten ist, wann das so angefangen haben könnte, von welchem
Jahr? Also ich kann dir da nur für mich selber sprechen, für mich war ein ganz klarer Schnitt der Übergang, sage ich mal, von nach 10 Jahren Dorfschule war der Übergang zur 11. Klasse dann in der Kreisstadt, die jetzt natürlich, also für mich damals schon eine große Stadt war, mittlerweile weiß ich es besser. Also das war einfach der Schnitt. Du hast dann ganz andere Leute kennengelernt und auch so einfach ein ganz anderes Umfeld gehabt, wo es um ganz andere Themen ging als um den Dorfjugendclub und die Feuerwehr und sowas, ne? Das war schon, da ging es einfach mal auch um Politik. Und das war eigentlich der Moment, wo du, also wenn du dir da angefangen hast, Gedanken zu machen überhaupt in die Richtung, dann war klar, es muss was passieren.
Und wann denkst du, dass das losging, so, dass das eben
bei mir, eine Veränderung? Bei mir 87, ganz klar, September 87, Anfang 11. Klasse ging das los. Und man hat das natürlich immer noch versucht, erstmal innerhalb der bestehenden Strukturen da irgendwas zu machen, weiß ich nicht, ein Umweltschutzprojekt über die FDJ und so eine Geschichten, also Müll entsorgen im Stadtwald und so eine Geschichten oder Bäume pflanzen. Und das wurde natürlich auch irgendwohin kanalisiert und so eine Geschichten, aber man hat es halt noch probiert, ne? Man war ja auch so erzogen, so klar, Kapitalismus ist scheiße, also da denke ich immer noch, aber man hat eben auch erkannt, dass das, was real existierte, nicht wirklich die Alternative war, sondern es muss halt was anderes geben, deswegen dieser Wunsch nach Veränderung.
Jetzt kam dann auch eine Veränderung, sind Leute auf die Straße gegangen, wie hast du das empfunden, als es so die ersten Montagsdemos gab und als so Leute auf die Straße gegangen sind und so ulkische Slogans von wie wir sind das Volk gerufen haben, was ging da in dir vor oder was hast du zu der Zeit gemacht? Warst du selber auch auf Montagsdemos?
Ja, allerdings relativ spät so, also ich war nie wirklich hier mit der Fahne vorne weg sozusagen, also das ist dann erst ein bisschen später, als das relativ etabliert war schon. Also bis 9. Oktober, bis dann die Entscheidung hier in Leipzig gefallen war, es wird nicht geschossen, war ich nicht auf Montagsdemos. Also ich habe zwar schon vorher Blätter vom Neuen Forum verteilt und so eine Geschichten, aber also jetzt richtig die Konfrontation mit der Staatsmacht zu suchen und diesen Mut aufzubringen, das ist natürlich auch, wie gesagt, Kleinstadt, ne? Hast du nicht genügend Leute, traut man sich auch nicht wirklich. Und in Leipzig kannte ich einfach niemanden. Hätte ich da jemanden gekannt, wäre ich wahrscheinlich eher mitgegangen. Aber ich denke, also richtig losgegangen bin ich erst, nachdem halt klar war, es wird nicht geschossen.
Du sagst gerade Blätter vom Neuen Forum verteilt. Also hattest du schon vor der Wende irgendwie Kontakt mit Oppositionellen oder Leuten, die sich Gedanken machen oder die halt irgendwie?
Also es kursierten einfach Aufrufe vom Neuen Forum. Ich glaube, meine Eltern haben die irgendwie aus dem Betrieb mitgebracht. Also wenn ich drüber nachdenke, wird es wohl meine Mutter gewesen sein. Und das war natürlich ein Fanal damals, hoch, hier gibt's was, das wird rumgereicht und so. Und das steht nicht in der LVZ und nicht im Neuen Deutschland. Ne? Und da hat man dann halt nach Möglichkeiten gesucht, das irgendwie, dann habe ich es erst zu Hause mit einer alten Schreibmaschine und Pauspapier probiert. Und das ging natürlich gar nicht, bis ich dann irgendwie Kontakt Altenburg zu einem Pfarrer hergestellt hatte über eine junge Gemeinde, wo ich jemanden kannte. Und der hatte halt so eine Hektografiermaschine. Musste man auch Matrizen schreiben mit der Schreibmaschine. Da konnte man aber bis zu, weiß ich nicht, 20 Abzüge machen dann damit. Ja, und die wurden dann verteilt einfach. So, erst unter der Hand und später dann auch öffentlich, sage ich mal.
Wir hatten ja gerade die Montagsdemos. Du sagst, du bist relativ spät dazu gestoßen. Mhm. Also war ja dann schon diese Metamorphose, diese Veränderung von wir sind ein Volk, von wir sind das Volk hin zu wir sind ein Volk.
Ja,
kann man dann schon die Slogans, die dann kamen, oder?
Also ich bin noch, hingegangen, als es hieß, wir sind das Volk und keine Gewalt und so weiter, ne? Neues Forum zulassen, und bin dann weggeblieben, als die ersten Slogans kamen, wir sind ein Volk, wir wollen D-Mark, und als dann die ersten Nazis aufgelaufen sind, so, da war dann endgültig Schluss, so, da war klar, da gehst du nicht mehr hin, so, das ist auch so eine Erfahrung der Wende übrigens, meine ersten Nazis, ne, auch sehr prägend.
Wie war das für dich? Erzähl mal.
Ich bin aus allen Wolken gefallen, ich habe gar nicht gedacht, dass es sowas geben kann. Da laufen da Typen auf, riesig groß, breit, also schon damals bescheuert. Und haben da angefangen, auf Leute einzuschlagen. Ne? Da dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Was sind denn das? Und warum macht denn hier niemand was? Und so weiter. Ne? Das war für mich unfassbar.
Gab's aber vorher nicht in deiner DDR-Lebenswirklichkeit, also nee, Nazis oder nee, irgendwie Typen, nee, die...
Das kam irgendwie, ich weiß nicht, wo sie herkamen. Wahrscheinlich, vielleicht habe ich sie auch nicht wahrgenommen in meiner DDR-Wirklichkeit sozusagen. Also so, da gab's schon mal, hast du mal ein, zwei Skinheads gesehen, aber die waren auch politisch indifferent quasi. Die waren eher, weiß ich nicht, so der alternativen Szene fast noch zuzurechnen, und da hättest du doch nie dran gedacht, dass jemand mit einem Neonazi-Weltbild durch die Gegend marschiert. Also ich hätte das nicht gedacht, ich war natürlich auch ziemlich naiv damals, leider.
Du sagst, so konnte es nicht weitergehen, es war alles relativ bleiern und auch zwischenmenschlich waren die Verhältnisse relativ eingefroren.
Naja, das nicht. Also zwischenmenschlich, so jetzt im Freundeskreis, war es schon eher, also so, das war schon offenherzig und auch im Umgang. Also so, die Leute, die ich kannte, mit denen hat man sich natürlich über die Themen ausgetauscht. Da war dann auch zum Schluss die Angst weg, einfach da was Falsches zu sagen. Ne? Und ich denke, zwischenmenschlich war das, das war ja die kleine Flucht des DDR-Bürgers, dass er sich so ins Private zurückgezogen hat, ne? Und dort dann machen konnte, was er wollte. Das wurde ja auch geduldet. Das war ja eher sogar noch gelitten quasi von der Staatsmacht, um da ein Ventil zu schaffen, ne? Also zwischenmenschlich war das schon relativ okay. So hat man im Rahmen seiner Möglichkeiten das gemacht, was man machen wollte. Aber naja, das Bleierne war halt, sobald man versucht hat, sich zu bewegen und von bestimmten Pfaden weggehen wollte, wurde man sofort wieder gedeckelt. Also das... Meine Karriere auf der Penne, sag ich mal, ne, EOS. Ich wollte Informatik studieren. Ich wollte eigentlich nie zur Armee, ne, hab ich mit meinem Bruder gemeinsam. Und als Informatikstudent brauchst du bloß 9 Monate gehen. Alle anderen mussten ja 18 gehen, aber die Leute wurden damals halt gebraucht, so. Die nötigen Zensuren waren da, so, auch so Kurse mitgemacht hier an diesem DDR-PC, KC85.
Obertron.
Ja, ja, ja. Großes Kino. Ja, Abi war zu Ende, so, war alles schön, Prüfung abgelegt, Durchschnitt von 1,2 gehabt, ne, also auch nicht verkehrt, hätte dicke für ein Informatikstudium gereicht, und bin, naja, herzlichen Glückwunsch, Herr Pahn, gesagt, die Frau-Direktorin, ich gratuliere Ihnen zu Ihrem Studienplatz als Diplomlehrer für Polytechnik Informatik, Studienbeginn 92, 93, also waren auch gleich die 3 Jahre Armee mit eingerechnet und so weiter.
Okay, klar.
Also das, so lief das einfach, ne, das war, also dachte ich, das gibt's doch gar nicht, so, und ich halt, damals, das weiß ich noch, der Hand zurückgezogen und habe gesagt, nö, das mache ich nicht. Oh, sagt sie. Und genau so war das auch geplant von denen. Also das war einfach nochmal, weißt du, Daumen drauf und Deckeln. So. Das war ihnen zu unbequem wahrscheinlich. Ich weiß nicht warum, also was sie da für eine Angst vor mir hatten, keine Ahnung. Vielleicht waren es die langen Haare, ich weiß es nicht.
Du hattest damals lange Haare, ja?
Also, sollte man nicht mehr vermuten, aber war so.
Nee, jetzt, wenn man dich sieht, für den Hörer jetzt vielleicht nicht ganz nachvollziehbar, aber schwer nachzuvollziehen, aber.
Schöne lange blonde Haare, doch, das stimmt. Flicken-Jeansjacke, so. Der Blues hat regiert.
Hast du dafür Ärger gekriegt? Für Jeansjacke und lange Haare?
Oder? Dann nur mit meinen Eltern, ja, so.
Okay.
Ich kann mich da an schöne Geschichten erinnern, Diskussionen im Elternhaus, so. Ja, aber das hat auch so was Pubertäres an sich gehabt, wo man. Also das war einfach so, naja, auch so eine pubertäre Auseinandersetzung mit den Eltern, ne? Ist klar. Und Diskussionen am Küchentisch, wo dann so Worte fielen, so, ah, ich kann doch mit meinen Haaren machen, was ich will, aber müssen sie denn so lang sein? Das ist doch mein Kopf, es ist nicht nur dein Kopf, sagte mein Vater. Und nach der Bemerkung war plötzlich Ruhe im Familienkreis, und dann fingen alle an zu lachen, sogar mein Vater selber. Und dann hast du erstmal gemerkt, wie, weißt du, was das für ein Nonsens ist, und dann war auch gut.
Okay. Was für Vorstellungen oder was für Gedanken, Wünsche oder so hattest du denn, was sich verändern sollte? Oder hattest du konkrete Vorstellungen von Veränderungen, die da hätte passieren sollen?
Ich hatte relativ konkrete Veränderungen. Also so, die haben sich natürlich auch mit der Zeit entwickelt, weiterentwickelt, die Vorstellung so. Als erstes habe ich ja, am Anfang habe ich noch gedacht, wir machen das innerhalb des bestehenden Systems, wir brauchen bloß eine neue Führung à la Gorbatschow und so. Und dann werden wir es allen zeigen. So, die denken ja, wir sind jetzt alle am Ende hier, der Westen, die reden vom Untergang und so weiter und so fort. Aber der Sozialismus kann ja nicht tot sein, ne? Geht ja gar nicht, ist ja klar die bessere Gesellschaft. Und dachte mir, naja, innerhalb des Systems lässt sich das alles noch verändern. Und das veränderte sich dann aber, wie gesagt, auch mit der Entwicklung der Wende, mit der Dynamik, die Wende mit sich gebracht hat, als dann der Ruf nach der deutschen Einheit laut wurde. Da habe ich dann ziemlich schnell umgeschwenkt zu ganz anderen, in eine ganz andere Richtung und war dann einfach, naja, es ist jetzt schwer nachzuvollziehen. Also ich habe innerhalb von 4 Monaten sozusagen 3-mal meine politische Heimstatt gewechselt. Angefangen hat es beim Neuen Forum, dann hatte ich mal ein kurzes Gastspiel bei der Grünen Partei, aber die haben mich irgendwie für einen Stasi-Spitzel gehalten. Und bin dann im Februar 90 Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands geworden. War das auch ungefähr ein Jahr so. Und war halt der Meinung, naja, so kann es nicht laufen. Also die D-Mark ist nicht die Lösung der Probleme auf der Welt und schon gar nicht das Richtige für die Menschen. Ne? Ist ja klar. Ja, das war so in groben Zügen erstmal die politische Entwicklung jetzt, die ich damals genommen habe.
Aber als du diese Gedanken hattest, so, dann da war dann schon der Zug abgefahren. So. Also da war ja dann schon die Woge der Veränderung der Leute, die halt auf der Straße waren, war ja dann schon so stark, und dann war schon Olle Helmut da, der gesagt hat, hier, ey, passt auf,
Bananen, wir kriegen das ganz schnell hin.
Wie standst du dem gegenüber? Hast du da eher so eine Ohnmacht empfunden oder dachtest du so?
Ja, das war so die erste Lektion in Demokratie, war das sozusagen. Also das ist einfach auch da von oben gelenkt wird, dass da bestimmte, es wurde ja komplett dieses BRD-Konstrukt auf die DDR draufgestülpt, und dann sollte sich da jeder innerhalb dieses Systems, musste sich dann zurechtfinden, und jede Abweichung war wieder ungangbar, ne? Also so war wieder nicht zu gehen und wurde dann, naja, ich will nicht sagen unterdrückt, aber einfach auch medial nicht zugelassen und so weiter und so fort, ne? Also es war auch kein Raum mehr in den Medien, ne? Die Institution der runden Tische war ganz schnell weg, wo man am Anfang noch als kommunistische Partei mit dran sitzen konnte. Das verschwand dann einfach, und dann war natürlich auch die Einflussnahme extrem begrenzt dann zum Schluss. Es hatte natürlich auch sehr lustige Effekte. Also wie gesagt, ich habe ja diese Berufsausbildung hier in Leipzig gemacht. Ich habe die im September 89 angefangen. Da gab es noch einen Staatsbürgerkundelehrer. Ein junger Mann, der war vielleicht, weiß ich nicht, 10 Jahre älter als ich. Ja, da standen wir uns zu dem Zeitpunkt schon sehr antagonistisch gegenüber. Also er hat die Linie der Partei vertreten, und hier, da müssen eben die Kampfgruppen ausrücken, wenn die Störer so weitermachen und so fort. Und ich sage, naja, so kann es doch nicht weitergehen. Wir brauchen doch hier eine Öffnung, Glasnost, Perestroika und so weiter, ne? Offenheit, einen gesellschaftlichen Dialog und so weiter, um uns alle voranzubringen. Naja, und ein paar Monate später war er dann Ethiklehrer. Ich habe ganz klar den Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse vertreten. Das war schon skurril, auch stellenweise, ne? Also im Nachhinein.
Aber vom Stabi-Lehrer zum Ethiklehrer ist schon eine krasse
Sache. Ja, Frage. Genau. Und ich vom neuen Forum-Vertreter hin zum Kommunisten, das war schon, also spektakulär. Und alle anderen saßen dann, weiß nicht, das ganze Schuljahr dabei und haben uns amüsiert zugehört, denke ich mal. Also, die ewigen Gefechte am Anfang der Stunde.
Kurzer Break, hast du Leute gekannt, die auch gesagt haben, so, ey, ich fühle mich ja so unwohl, es ist jetzt überhaupt nicht das System oder das Land, in dem ich leben will, und ich muss hier raus? Oder kennst du sogar Leute, die irgendwie, wie man so gesagt hat, rübergemacht haben oder die abgehauen sind, die Republikflucht begangen haben?
Die Leute, mit denen ich zu tun hatte, da war das kein Thema. Also es gab viele Leute, die wahrscheinlich schon, ich nehme an, 10 Jahre älter waren und das schon die letzten 10 Jahre der DDR erlebt haben. So wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich selber an den Punkt noch gekommen wäre. So, aber damals hat meine Vorstellungswelt das einfach nicht hergegeben. Für mich war damals klar, hier, der Westen, böse, kapitalistisch, Ausbeuterstaat. Und im Osten, da hast du die Möglichkeit, irgendwas zu machen, so im Sozialismus. Ne? Das ist ja das freiheitliche System. Nun, also ich kannte niemanden, der quasi damals, es gab damals die Parole, bleibe im Lande und nähre dich redlich, so, und das, oder wehre dich redlich, ne? Und das war eigentlich so, denke ich, ich meine, es gab ja dann auch die Chance, es ging ja dann auch vorwärts und es passierte ja auch was. Und also, naja, die dann nach 89 rüber sind, so, die haben das ja meist aus wirtschaftlichen Gründen, denke ich, eher gemacht. Die vorher waren das doch eher politische Gründe, denke ich.
Hast du trotzdem irgendwie in deinem Verwandten- und Freundeskreis, also jetzt vielleicht gerade speziell mit deinem Vater, der relativ linientreu gewesen sein muss, so, oder zumindest, dass erstmal in die Partei eingetreten ist, damit er keine Probleme gekriegt hat vielleicht. Hast du da irgendwie, hat es da Veränderungen gegeben oder hat sich da irgendwie das Verhältnis zu Freunden, Verwandten oder eben speziell deiner Familie irgendwie verändert mit der Wende?
Nee, eigentlich nicht. Also das gestehe ich einfach meinen Eltern zu. So, die haben ihren Lebensweg gegangen, so, ne? Die sind ihren Lebensweg gegangen und haben da im Rahmen ihrer Möglichkeiten das aus dem System gemacht, was sie für sich machen konnten, ne? Und die waren natürlich, die hatten auch ganz andere Aufgaben, das sehe ich ja heute als Vater, sage ich mal, auch ganz anders. Die mussten sich da mit Brotpflege beschäftigen und nebenbei noch Geld nach Hause bringen und da bleibt natürlich von links, rechts irgendwie ausbrechen und sich mit dem System anlegen, dann auch nicht mehr allzu viel Zeit, ne? Und auch nicht mehr viel Mut, sage ich mal. Man hat ja dann auch wirklich was zu verlieren. Und bei meinem Vater mit seiner Parteimitgliedschaft, das war ganz einfach. Der hat das gemacht, um beruflich voranzukommen, weil er seinen Meister machen wollte. Und hat dann, als es darum ging, dass die Mitglieder sich neu einschreiben mussten, um in der Partei zu bleiben, hat er es einfach still und heimlich nicht gemacht. Und da war gut. Da ist er quasi ohne sich irgendwie öffentlich bekennen zu müssen. Aber, weißt du?
Ah ja,
ist er dann durchgerutscht quasi und war gesäubert. Meine Mutter war da ein bisschen anders, so, die war schon manchmal etwas furioser. Gab es mal zu Hause eine kleine politische Diskussion irgendwie nach dem dritten Schnaps im Freundeskreis und ja, bist du auch bloß in der Partei, weil du beruflich vorankommen willst, sagt sie zu ihm. Und er hält ihr entgegen, was denn, was willst du denn von mir? Du bist doch auch in der DSF und im FDGB und so, das sind doch, du marschierst doch auch mit. Dann nahm meine Mutter ihre Ausweise aus dem Schrank und schmiss sie in den Ofen. Mein Vater versuchte noch, das Feuer zu löschen. Ging nicht. Ja, und da waren sie verbrannt. Ja, und Mutti hat dann irgendwie in der Woche drauf, wahrscheinlich hat sie noch einen Kater gehabt, ich weiß es nicht, die Ausweise alle als verloren gemeldet.
Okay, also ganz schnell zurückgerudert.
Ja, dann auch ein Stück zurückgerudert. So, das war schon, naja. Also ich habe meine Ausweise alle auch abgegeben irgendwie, das war aber noch im September 89, das weiß ich, so wie ich bei der Post angefangen habe, also so wie das mit dem Abi und dem Studienplatz gelaufen ist, war für mich klar, hier brauchst du nicht mehr, das ist, also Zusammenarbeit geht nicht mehr. Ich habe dann, naja, FDJ und GST und sowas habe ich damals alles bei der FDJ-Sekretärin abgegeben und da gab es aber auch schon gar keine Gegenwehr mehr von denen ihrer Seite, das war irgendwie erstaunlich, das, also so spätestens ab September waren die auch selber so verunsichert, ne? Ja. Dieses große Angstgebilde, was sie immer aufrecht erhalten haben, so, wenn du aus der Reihe trittst, wird dir irgendwas passieren, ne? Das brach in sich zusammen wie ein Kartenhaus, ne? Weil die selber dann so eine Angst hatten, dass jetzt was passiert und keiner war sich mehr sicher seiner Sache. Ja, da war dann die Repression, die ich eigentlich erwartet hatte, die fiel dann viel milder aus, also es kam eigentlich gar nichts.
Das ist schon interessant, ne, weil wenn sich diese Veränderung so vollzieht und dann die Leute, die erst, die, wie du es jetzt gerade schön beschrieben hast, so auf die Finger geklopft haben und gesagt haben, so, hey, aber wenn nicht, dann, dass die dann auf einmal eben auch diese Verunsicherung hatten so und gar nicht mehr wussten, so, hatten auf einmal keine richtige Befehlsgebung mehr, so, diese Befehlskette hat vielleicht nicht mehr funktioniert und die Leute wussten selber gar nicht mehr so richtig oder haben vielleicht selber gerade umgedacht oder so, wie sich das alles so irgendwie verliert, aber das führt ihn ja eigentlich auch automatisch zu der Frage, wie das Ganze, obwohl es eigentlich nicht funktioniert hat, trotzdem funktionieren konnte, so relativ lange Zeit und sich eigentlich trotzdem gehalten hat, trotzdem eigentlich, würde fast behaupten, die Mehrheit der Leute empfunden hat, so, hey, eigentlich kann das so gar nicht gehen, oder?
Naja, weil ich denke halt, weil, wie gesagt, diese große Angst und die Repression, es gab ja einen Repressionsapparat, so war es ja nicht, ne? Und ich denke, dass Leute, die damals älter gewesen sind als ich, auch schon ganz andere Erfahrungen gemacht hatten im Bekanntenkreis, in der Verwandtschaft und so weiter. Und jeder kannte irgendjemanden, der bei der Stasi war und so weiter. Ne? Also da war einfach auch viel Angst da. Ne? So, sag ich mal, also bei den, naja, ich mach mal in Anführungszeichen, bei den DDR-Bürgern. Und dann fehlte natürlich auch die Ausdrucksmöglichkeit. So, das war ja von Anfang an doch schon kriminalisiert, so diese Neugründung vom Neuen Forum und so weiter, ne, diese verschiedenen Bewegungen. Man hat das ja dann auch immer übers Westfernsehen mitgekriegt, wenn dann in Berlin die Kirche gestürmt wird und so weiter, ne, die Gethsemane-Kirche oder wie am 7. Oktober 89 die Bullen in Berlin reingeknüppelt haben in diese Demonstration, die da wirklich direkt am Palast der Republik lang ging. Das war eigentlich spektakulär, ne? Und ich denke, die Angst ist endgültig verloren gegangen. Also ich heute immer noch Respekt vor den Leuten, die das bis dahin durchgezogen haben und sich immer wieder gestellt haben, ne? Ihrer eigenen Angst und dieser allgemeinen. Ja, und das brach dann spätestens mit dem 9. Oktober brach das alles in sich zusammen. So, da war klar, jetzt wird was passieren. So.
Also
nur die Richtung war halt nicht klar. Und da sich niemand einig werden konnte und es auch nicht wirklich eine treibende Kraft in dieser Wende gab, da vom alten Apparat keiner bereit war, jetzt mal das Heft in der Wehr. Also ich könnte mir vorstellen, wäre damals irgendwie eine Clique innerhalb der SED aufgestanden und hätte gesagt, los, weg mit euch, das alte Politbüro, weg, ne? Vielleicht wäre da noch was gegangen, so, obwohl ich mir da nicht sicher bin, weil wirtschaftlich waren sie ja eher am Ende. Aber diesen Schritt zu machen, Honecker abzusetzen und den Krenz da zu installieren, das war natürlich das Dämlichste, was sie überhaupt machen konnten. Also da war klar, jetzt muss es ganz weg, so, die sind nicht so reformfähig.
Aber gab es das nicht vielleicht doch, dass es irgendwie in der SED da ein paar Leute gab, also so, die zwar vielleicht davor ganz anders noch geredet haben, aber die trotzdem, denen man zugestehen muss, dass sie intelligent genug waren, um die Zeichen der Zeit zu erkennen und zu sagen so, hey, wenn wir versuchen irgendwie was Normales anzukurbeln, zum Beispiel Schabowski fällt mir ein, der ja nur relativ clever eigentlich gehandelt hat, als eben diese ganze Geschichte mit Mauerfall und so war, der ja sogar noch kurz vor der Maueröffnung irgendwie das Ganze verkündet hat und eigentlich auch fast selber mit ins Rollen gebracht hat. Also denkst du nicht, dass es Leute gab, die da irgendwie...
Ich glaube, Schabowski, Leute wie Schabowski und so. Schabowski war einfach überfordert in der Pressekonferenz. Okay. Der hatte nicht mit solchen Fragen gerechnet. Und dann fragte ihn jemand, ab wann gilt denn das? Dann kam ja das große Rumstottern und dann dieses meines Erachtens nach ab sofort. Also Schabowski und so. Okay. Von solchen Leuten rede ich nicht. Ich rede eher so, was weiß ich, von den Leuten, die hier in Leipzig mit dem Kurt Masur zusammen, ne, diese Erklärung verfasst haben, die dann auch über die Lautsprecher gekommen ist am 9. Oktober und so. So eine Leute, die sich dann einfach mal aus der Deckung getraut haben und zu sagen, hier nicht mehr auf die alte Tour, ne. Und die hätten aber schon wahrscheinlich in dem Moment, aber weiß nicht, wie die Strukturen innerhalb der SED, innerhalb des oberen Zirkels der SED funktioniert haben, so. Wenn die eher zur Sache gegangen wären und diesen ganzen alten Apparat beiseite geräumt hätten, dieses ganze alte Politbüro entsorgt, das wäre vielleicht mal ein Schlag gewesen oder so, also einfach eine Demonstration gewesen, wo sie gezeigt hätten, wo die Leute vielleicht gedacht hätten, okay, jetzt geht's vorwärts, ne? Aber mit Egon Krenz.
Aber denkst du, dass das mehrheitsfähig gewesen wäre? Also, dass irgendwie die Leute, die gerade auf die Straße gegangen sind und eben so, was ich vorhin noch gesagt habe, so von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk, die raus wollten und jetzt BRD. Denkst du, dass man das diese Welle nicht, hätte aufhalten können?
Ich weiß nicht, ob das mehrheitsfähig gewesen wäre, aber also es wäre zumindest also so die einzige von meiner Sicht her denkbare Variante, wie das noch hätte ein Stück weitergehen können. Ne? Mhm. Ob das mehrheitsfähig gewesen wäre und ob sich das durchgesetzt hätte, auch da habe ich meine Zweifel. Aber alles andere wäre, also alles andere war ja totaler Humbug. Ne?
Also ich stelle es mir ziemlich schwierig vor, weil eben die Leute, ja, ganz, denke ich mal, dass so ein absolutes Ding war, so dass es für die nur entweder oder gab. Mhm. Also dass wir für einfach mal das die breite Masse des Volkes, dass die bestimmt nicht so weit gedacht haben. Ich denke, es gab ganz viele, die gedacht haben, so, hey, es muss Veränderung stattfinden, aber wir müssen jetzt nicht hier komplett uns jetzt irgendwie dem Westen ergeben, sage ich jetzt mal ganz einfach, und uns anschließen, sondern, aber...
Ja, das lag einfach auch an der Ziellosigkeit und an der Unorganisiertheit dieser Bewegung. So. Die Leute sind aufgebrochen, die wussten ganz genau, was sie nicht wollen, ne? Was sie nicht mehr wollen. Aber was denn nun eigentlich kommen soll, das war nicht ganz klar. Und da gab es die verschiedenen Ideen und so weiter. Und dann gab es die runden Tische, wo miteinander gesprochen wurde. Und dann kamen Forderungen von außen, wo ich auch relativ sicher bin, dass die nicht unbedingt nur aus dem Volk kamen, sondern auch über die Medien dann so transportiert wurden, als wäre das Volkes Stimme gewesen. Ne? Mhm. Ja, und dann hatten alle auf immer ein hehres Ziel. Geld, logisch, geht immer. Ne? Geld und ein funktionierendes System. Also wäre damals einfach noch der Raum gewesen, so zusammen eine gesellschaftliche Utopie zu entwickeln und umzusetzen. Weißt du? Das wäre, okay. Also würde mir im Nachhinein einfach viel besser gefallen haben, als so ein Konstrukt zu übernehmen, von dem man schon vorher wusste, dass es für viele einfach scheiße wird. So.
Also in meiner persönlichen Einschätzung so der Dinge ist das, halte ich das für halt für ziemlich schwierig, dass es das sowas gegeben hätte, eben weil eben gerade so diese Motivation jetzt raus und jetzt alles und dann gab es diese Zeit, du hast schon ganz nett beschrieben, so dann gab es Beate Uhse, Helmut Kohl und die D-Mark. Das war ja nun auch eine anarchischer Zustand eigentlich, die Polizei, Staatsmacht, die wussten alle überhaupt nicht, was die Stunde geschlagen hat, beziehungsweise wie sie jetzt agieren sollen, waren völlig überfordert. Beim Fußball gab es auf einmal Hooligans, wie verrückt, und überall hat es gekracht an allen Ecken und Enden und Gewalt hat so auf der Straße ein bisschen regiert. Es gab Faschos, die halt die Straßen unsicher gemacht haben und eigentlich auch diese anarchischen Zustände zu ihren Gunsten irgendwie auch ausgenutzt haben und dort schalten und walten konnten. Wie hast denn du diesen fast anarchischen Zustand erlebt und wozu hast du den irgendwie genutzt, indem du irgendwie gesagt hast, so hey, jetzt gibt's für mich die und die Möglichkeit, das und das zu tun, oder standst du dem eher gegenüber so, oh, was ist denn hier los?
Gut. Also ich hab den erst angefangen später zu nutzen, diesen Freiraum, den man dann hatte. So. Dann ging es aber dann ziemlich heftig los. Das war erst Anfang der 90er, so 91 war meine erste Hausbesetzung. Mhm. Dann in der Kleinstadt, sehr schön, war richtig was los. Aber jetzt diesen direkten Freiraum zu nutzen, also ganz so anarchisch war es ja dann doch nicht, sage ich mal. Und da ich irgendwie eh nicht so der Fan war von irgendwelchen Auseinandersetzungen, körperlichen Auseinandersetzungen, egal mit wem auch immer, ob es mit einem Fan der gegnerischen Mannschaft oder mit der Polizei oder mit Faschos war, also nur wenn ich gezwungen wurde quasi. Ja, also ich habe den Zustand nicht ganz so anarchisch erlebt, außer dass die Polizisten halt ganz anders aufgetreten sind plötzlich und sehr zurückhaltend waren, wenn es um irgendwas ging. Ich kann mich da auch an Geschichten erinnern, wo man, weiß ich nicht, saßen 11 Leute auf dem Auto und man fuhr besoffen durch den Wald und dann hier hielten 3 Polizisten das Auto an und zum Schluss durfte man dann weiterfahren irgendwie. Das war nach einer eingehenden Diskussion, ne? Über Bürgerrechte und so weiter. Die waren mitten im Wald und wir waren zu 11.
So, okay. Wir hatten
einfach Schiss. Wird heute nicht mehr passieren in der Form, sag ich mal. Ist vielleicht doch ganz gut so, man muss ja nicht besoffen mit dem Auto durch die Gegend fahren.
Wir hatten vorhin Vorstellungen, Wünsche und das, was du sagst, was sich ändern muss. Wie hat sich denn das, wenn du jetzt zurückblickst, 20 Jahre, wie hat das, was du vorher an Wünschen und an Vorstellungen von Freiheit vielleicht und von dem, was sich ändern muss, was hat sich denn von dem jetzt rückblickend für dich persönlich erfüllt oder auch nicht?
Also Wünsche rückblickend, die Wünsche, die ich damals gehabt habe, haben sich alle nicht erfüllt. Jetzt habe ich natürlich ganz andere Wünsche nach 20 Jahren Wende, sage ich mal, oder 20 Jahre später so. Von den Wünschen, die ich im Laufe dieser 20 Jahre entwickelt habe, haben sich einige erfüllt, einige haben sich nicht erfüllt. So. Konkrete Geschichten, also was ich konkret nicht erfüllt habe und worum ich auch heute noch trauere, ist diese Möglichkeit, eine gesellschaftliche Utopie nicht entwickeln und durchsetzen zu können, ist natürlich auch klar, in diesem kleinen DDR-Land kannst du sowas wahrscheinlich nicht machen. Das wird nur global gehen, so, das weiß man heute, ne? Die Vernetzung war damals schon da, bloß hab ich das nicht erkannt mit meinen damals 19 Jahren, ne? Trotzdem finde ich das irgendwie schade. Das ging mir alles viel zu schnell und war auch wieder viel zu vorgegeben, diese Wege, ne? Und ansonsten haben sich meine Wünsche einfach weiterentwickelt. Das ist einfach so. Fakt. Es gibt natürlich viele Sachen heutzutage, so, wo damals schon abzusehen war, dass ich mit denen nicht einverstanden bin und die mich auch heute noch wirklich maßlos mit Wut und Zorn erfüllen. Das ist einfach so, diese Möglichkeit zuzulassen, dass hier Nazis in den Landtag kommen und dass die sich in der Lokalpresse äußern dürfen und Stellung nehmen können. So, das ist einfach unerträglich, der Zustand. Und da wurde damals die Saat gesät. Also ich kann mich erinnern, dass wir da als kleine Punker, sage ich mal, versucht haben, da irgendwie gegenzuhalten und trotzdem immer wieder von der Polizei und diesen zuständigen Behörden da gedisst worden sind. Und es gibt kein Problem, das sind rivalisierende Jugendbanden und nach 20 Jahren fahren sie die Saat ein, die sie damals hätten rausreißen können, ganz einfach so.
Ein zum gutes Beispiel weil ich gestern Abend irgendwie MDR sehen musste und da so eine Wahlsendung war und sämtliche Parteien irgendwie zu Wort gekommen sind und haben die wirklich unkommentiert mehrfach zu allen möglichen Themen NPD-Abgeordnete beziehungsweise Kandidaten befragt und dann konnte dann so ein Fascho wie Herr Gansel sich da ungehemmt vor der Kamera äußern und das wurde auch unkommentiert stehen gelassen. Also es ging, ja, was ist denn Ihre Vorstellung zum Thema Jugend und Jugendarbeit, Jugendsozialhilfe etc. pp. So und dass ich dann wirklich unkommentiert und neben einem CDU, SPD, FDP, Linkspartei Abgeordneten beziehungsweise Kandidaten irgendwie äußern konnte, so ist unglaublicher Zustand eigentlich und fand das eigentlich auch eine ziemlich krasse Geschichte. Passt jetzt nicht vielleicht in die Zeit vor 20 Jahren, aber...
Doch, das passt, weil damals der Grundstein dafür gelegt wurde. Einfach, es wurde verpasst damals, diese Bewegung, ja, ich sage jetzt nicht im Keim zu ersticken, aber wer hätte mal von Anfang an Courage gezeigt und dagegen gehalten und wirklich alle Mittel genutzt, die so ein Staat vielleicht zur Verfügung hat, na, dann hätte man jetzt nicht dieses Problem am Hals. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen mit der Hand auf den Tisch klopfe. Ja, aber das ist halt so, ne, dieses Blindsein auf dem rechten Auge, das ist dem System einfach, wie soll man sagen, das ist dem immanent. Ne? Das gehört einfach dazu.
Also war staatlich verordneter Antifaschismus doch besser?
Nö. Staatlich verordneter Antifaschismus war nicht wirklich besser. Allerdings... Diese Auseinandersetzung, die jetzt mit den Neonazis geführt wird, es gab ja damals auch, es gab sicherlich in der DDR neonazistische Bestrebungen, Strukturen, aber in einem ganz anderen Umfang oder in einem viel geringeren Maße, ne? Und es ist für mich einfach, also ich war zweimal in Auschwitz und für mich ist es grauenhaft zu sehen, was sich hier in Deutschland abspielt, dass Leute da wieder Platz kriegen, ne? Innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Medien, ne? Die einfach wieder das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen. Und das ist für mich unerträglich einfach. Staatlich verordnete Geschichten sind nie besser, sage ich mal. Aber trotzdem wäre es doch möglich, dass, wenn wir schon von der Demokratie reden oder die leben wollen, ne, was ja immer propagiert wird, dann müssen auch alle mitziehen. Und dann kann man nicht als Polizist wegschauen, wenn was passiert. Oder ich will mich jetzt nicht weiter reinsteigern. Ne? So. Ich kenne die Verfassungsschutzberichte der letzten paar Jahre, ne? Und dieses rechtsextreme Problem wird erst seit ganz kurzem wahrgenommen, ne? Das ist einfach furchtbar, ist das. Das war zwar immer mit abgehandelt, aber die Zielrichtung war immer ganz klar. Das Hauptproblem war immer der Linksextremismus.
Naja. Jetzt sind wir ja auch wieder bei einem Thema ganz indirekt gelandet, weil diese Leute, also Nazis, reiten ja auf einem ganz krassen identitären Ding rum und reden über Heimat, Volk, Identität. Sowas wie Identität als DDR-Bürger, hast du sowas? Also hast du dich als DDR-Bürger gefühlt, auch so vor 1990? Ich meine, das stand in deinem Pass, aber...
Ich sag mal, bis ich Thälmann-Pionier war vielleicht... So eine Weile identifiziert man sich ja doch, so gerade als junger Mensch, ne, man will diesen Weg gehen, so man kennt nur diesen Weg, den man in der Schule gelernt hat, aber dann legt man das ja ganz schnell ab. Also so, ich persönlich fühle mich überhaupt nicht als Bürger eines Staates so, oder als irgendwie einer Nation zugehörig, so das geht mir alles ehrlich gesagt vollkommen am, ne, also so am Arsch vorbei einfach. So, ich fühle mich nicht unbedingt als Deutscher oder als BRD-Bürger. Also ganz gar nicht. Ich kann dir auch nicht erklären, warum das so ist. So, das ist einfach so nur diese, vielleicht so eine grundlegende Abneigung gegen Strukturen.
Aber vielleicht heute, dass du sagen würdest, heute so, na, ich komme aus der DDR. Also ich meine, es ist ja so. Aber
ich habe natürlich eine DDR-Biografie, ich habe eine DDR-Vergangenheit. So. Vielleicht, wenn ich in 10 Jahren dann zum ersten Mal zum Psychologen gehe, wird das vielleicht auch noch in irgendeiner Form aufgearbeitet. Aber ich kann ja nicht sagen, die ersten 19 Jahre meines Lebens haben nicht existiert oder steht die, also weißt du, so, die sind einfach nicht mehr da oder die sind jetzt anders, als es sich damals für mich dargestellt hat. Das funktioniert so nicht. So. Also es ist schon ein Stück von dieser Identität, so, die man so mitgenommen hat als Zoni, ne? Betrachtet man im Nachhinein vieles auch anders. Aber ich will die DDR nicht wieder zurückhaben, nee. Und ich verkläre das auch nicht. Ich habe auch keine Ostkneipe. Okay. Das muss ich nochmal betonen.
Du hast vorhin schon ein bisschen beschrieben, was so ein Freiheitsbegriff meinen könnte für dich. Und hast auch beschrieben, sehr anschaulich beschrieben, wie du diese Freiheit als eingeschränkt empfunden hast. Wie geht denn dir das heute? Hast du heute irgendwie die Empfindung, dass deine Freiheit irgendwie eingeschränkt wird? Und wenn ja, also wenn du dich da irgendwie eingeschränkt fühlst, wie stellst du dir denn Freiheit vor, eine optimale Freiheit? Was ist denn?
Also für mich persönlich ist eine optimale Freiheit ein gesellschaftliches System, wo man ohne Staat und ohne staatliche Organe auskommt. Also ich habe mir schon so in meinen Idealen immer noch den Hang zur Anarchie bewahrt. Frag mich nicht, wie man es umsetzt, das weiß ich nicht, aber du hast mich jetzt auch nach meinen Idealen gefragt, ja. Und ich denke, dass ich sehr gut in einem System leben könnte, das ohne Staat und ohne Polizei und ohne Armee auskommt, ohne Geheimdienste und ohne Nazis, und es gibt so viele Dinge, die mich also persönlich und gerade auf ideeller Ebene sehr stören.
Zum Beispiel?
Ich habe es ja gerade genannt.
Okay, gut. Nun leben wir 2009 und nächste, ich glaube sogar nächste Woche kommt irgendwie so ein Linkspartei-Abgeordneter, relativ klein gewachsener Mensch, der nicht ganz doof ist, nach Leipzig und
der
spricht
ja.
Oder der war schon da, okay. Also es ist ein bisschen an mir vorbeigegangen.
Zeitgleich mit einem SPD-Vorsitzenden war der da.
Der hat kurz nach der Wende in einer Diskussion gesagt, Kapitalismus, der hat nicht gesiegt, Kapitalismus ist übrig geblieben. Was bedeutet denn die Aussage für dich?
Naja, das ist typisch für den Politiker. Einfach, also so schön Dinge auf den Punkt gebracht. Naja, der Kapitalismus hat sich einfach, dieses westliche Gesellschaftsmodell hat sich einfach im Ring beider Systeme durchgesetzt, einfach aufgrund größerer wirtschaftlicher Kraft. Also das war es im Ende, worauf es hinaus lief. Ja. Die haben einfach die waren in der Lage, größere wirtschaftliche Kraft zu entfalten und haben das dann die daraus resultierenden Vorteile einfach geschickter ausgenutzt. Also haben sie überhaupt ausgenutzt. Ja. Übrig geblieben ist er erstmal, so, hat sich jetzt relativ, also weltweit durchgesetzt, sag ich mal. Aber es ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschheit den Weg ewig weitergehen wird, in Anbetracht der Probleme, die das alles mit sich bringt. Ich meine, 20% der Menschen hungern auf der Welt. Das muss man, also wenn man das global betrachtet, was dieses System so mit sich bringt, wir leben hier auf einer Insel der Glückseligen in Deutschland, in relativer Sicherheit, mit Essen, Trinken, tralala, und kriegen immer noch, auch wenn wir gar nicht für unser Einkommen sorgen können, immer noch Geld, sag ich mal, das gerade so zum Leben reicht, auch keine großen Sprünge erlaubt und so weiter. Aber das System an sich, das geht nach wie vor mit der Ausbeutung ganzer Regionen in der Welt einher und einfach auch mit Zerstörung großer ökologischer Gebiete. Also so, das ist einfach Fakt. Auf Kosten der Menschen und der Umwelt ernährt sich das.
Abschließend vielleicht...
Sind wir schon durch?
Nee, ja, fast.
Also wir sind Musik gerade mit Tasse Kaffee,
mittendrin. Oder? Ja, gerne. Ich würde ja sehr, sehr gerne das weiter ausspinnen. Aha. Nur noch mal ganz kurz, das, worüber wir jetzt gesprochen haben, ja. Nämlich diesen Blick zurück von 20 Jahre zurück. Wie würdest du das nennen? Gibst du dem irgendeinen Begriff? Ist es für dich Wende? Passt der Begriff? Oder hast du da einen anderen dafür? Gut. Oder?
Gut. Also um Begriffe habe ich mir bis jetzt noch nicht Gedanken gemacht. Ich wüsste nicht, wie ich das nennen soll. Das ist halt der Begriff, der sich so im gesellschaftlichen Diskurs durchgesetzt hat. Ob das jetzt wirklich eine Wende war oder eine Übernahme oder irgendwas anderes, also das ist einfach nicht mein Ding. So, es ist ja immer nicht zu Ende, weißt du? Dann können wir das später mal vielleicht als Phase 3 oder so bezeichnen. Ich weiß es noch nicht.
Inwiefern nicht zu Ende? Das habe ich nicht verstanden.
Naja, also die gesellschaftliche Entwicklung ist noch nicht am Ende. Auf keinen Fall. Das ist nicht hier das Nonplusultra.
Okay. Sagt Sascha von Frau Krause.
Und Robert hat danach gefragt.
Ich habe danach gefragt. Ich bedanke mich ganz, ganz doll für dieses sowohl... spannende als auch unterhaltsame Gespräch, so am frühen Morgen hier bei Radio Korax im Morgenmagazin. Sascha von Frau Krause.